D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Good evening.
Und Herr Pähler.
Guten Abend. Aus D-Radio Wissen wird Deutschlandfunk Nova. Der Blick hinter die Kulissen des Namenswechsels.
Journalismus in einer Glaubwürdigkeitskrise. Ein Bericht vom Frankfurter Tag des Online-Journalismus.
System Fake News, was der renommierte BuzzFeed-Reporter Craig Silverman den deutschen Kollegen empfiehlt.
Signal und Rauschen, ein neues Projekt für das Wahljahr, überprüft Umfragen und erklärt, wem sie etwas nützen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Michael Rediske. Er ist Vorstandssprecher bei Reporter ohne Grenzen. Einmal im Jahr veröffentlicht ja die Organisation eine weltweite Rangliste der Pressefreiheit. In dieser Woche war es wieder soweit und dazu sagte der Reporter ohne Grenzen Chef, Zitat, besonders, das ist Reporter ohne Chef, das wünscht man sich. Aber kommen wir erstmal zu dem Reporter ohne Grenzen. Er sagt, Zitat, besonders erschreckend ist, dass auch Demokratien immer stärker unabhängige Medien und Journalisten einschränken, anstatt die Pressefreiheit als Grundwert hochzuhalten. Demokratische Regierungen dürfen den Autokraten der Welt durch Überwachungsgesetze oder demonstrative Geringschätzung unabhängiger Medien keinen Vorwand für ihre Repression gegen Journalisten liefern.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Chef ohne Reporter, Herrn Pähler.
Ja, ganz vorne auf der Liste steht übrigens Norwegen. Ganz am Ende fängt auch mit Nord an, Nordkorea. Ja, und Deutschland, das liegt wie im letzten Jahr auf Platz 16. So schlecht, kann man sich da fragen? Ja, so schlecht. Okay, immerhin liegen 164 Länder hinter der Bundesrepublik, aber eben auch 15 davor. Und das kommt, finde ich, nicht von ungefähr. Denn solange Journalisten etwa bei rechten Demonstrationen und Kundgebungen täglich angegriffen werden und nur unter Polizeischutz berichten können und solange es die Vorratsdatenspeicherung in unserem Land gibt und solange es auch ein BND-Gesetz erlaubt, dass Journalisten ausgespäht werden, ich finde, da hat Deutschland diese Platzierung absolut verdient. Im Fußball wäre das übrigens ein Abstiegsplatz und der Weg bis in die Champions League noch ziemlich weit.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das namhafte Medienmagazin.
Alles Neue macht der Mai. Es ist ein so schöner Kalenderspruch, dass wir ihn auch heute abreißen, Herr Pähler.
Ratsch!
Denn das gilt auch für D-Radio Wissen, unserem Haus- und Hofsender. Ab dem 1. Mai bekommen wir einen neuen Namen und heißen dann Deutschlandfunk Nova. Sonst bleiben wir so, wie ihr uns kennt. Infos, Wissen, guter Pop, alle Sendungen und Inhalte gibt es weiter. Also wir müssen es jetzt nicht umbenennen, Herr Pähler.
Nein,
was mit
nein
Medien,
wir nicht.
In irgendwas mit Medien oder so, was ja auch manchmal gerne einige
mit
sagen.
Menschen.
Ja. Online ist die Namensumstellung ja schon gelaufen. Unsere Webseite und auch in den sozialen Netzwerken ist ein bisschen umgepinselt worden. Alles ein bisschen grüner.
Frischer.
Und seit gestern 12 Uhr heißt es dann auch Deutschlandfunk Nova.
Ja, aber warum brauchen wir jetzt eigentlich einen neuen Namen? Und wenn man dann sagt, okay, wir brauchen einen, wie sind wir dann auf Deutschlandfunk Nova gekommen und wie läuft dann so ein Prozess der Namensänderung ab? Darüber habe ich gestern nach dem Online-Relaunch mit unserem Chef hier, mit unserem Wellenchef Ralf Müller-Schmidt gesprochen und zuerst habe ich ihn mal gefragt, wie denn eigentlich seine Gefühlslage und auch die Stimmung im Team nach dieser ersten Etappe und so kurz vor dem endgültigen Schalterumlegen aussieht. Eher angespannt oder schon in Sektlaune?
Angespannt war es eigentlich nie, weil wir hatten genau einen Plan, wie wir die Umstellung technisch erstmal umsetzen. Da sind ja viele Sachen zu bedenken. Du musst die ganzen Social-Media-Kanäle neu einstellen. Du musst auch die Website musste angepasst werden. Da haben wir auch so einen, ich finde, sehr schönen Rebrush gemacht. Also nochmal eine Auffrischung der Farben, auch der Navigationsstruktur. Aber das ist eigentlich gestern Nacht alles ziemlich cool über die Bühne gegangen.
Das heißt, was muss jetzt in den nächsten Tagen bis zum Montag noch alles passieren?
Na, wir gucken jetzt schon natürlich in Social Media und im Web, wie die Reaktionen sind. Da ist auch schon eine ganz muntere Diskussion im Gange. Ich glaube, viele interessieren sich auch für die Gründe. Da können wir auch gleich drüber sprechen, die zur Namensänderung geführt haben. Und dann werden wir, wenn du wahrscheinlich gerade beim Maibaumklauen unterwegs bist, in der Nacht zum 1. Mai dann umschalten. Und dann heißt es auch On Air, Deutschlandfunk Nova.
Okay, dann lass uns doch tatsächlich auf die Gründe, die du gerade angesprochen hast, auch mal blicken. Also warum hat man gesagt, wir brauchen einen neuen Namen, D-Radio Wissen hat ausgedient?
Du, wir haben einfach unheimlich viel Feedback vom Publikum bekommen, haben uns immer schon sehr dafür interessiert, wie D-Radio Wissen, das ja in vieler Hinsicht ein besonderes Programm ist, auch aufgrund seiner digitalen Verbreitung bei den Hörerinnen und Hörern, bei den Usern ankommt und haben da schon sehr früh Feedback bekommen, dass der Name D-Radio Wissen doch für viele ein bisschen sperrig ist. Man könnte sogar sagen, für manche auch eine Zugangsbarriere zu dem Programm. Wenn sie es kannten, wenn sie es kennengelernt haben, haben sie gesagt, toll, ist klasse, schöne Musik, spannende Themen, anspruchsvolle Inhalte. Aber vom Namen her wären wir so ohne weiteres nicht darauf gekommen. Und du weißt auch, in der Vielfalt des Internets ist eine Riesenkonkurrenz. Da konkurrieren wir nicht nur gerade im Web mit Radioprogrammen. Und da muss der Name schon stimmen und darf keine Barrieren aufbauen.
Das heißt also, weil jetzt Deutschlandfunk auch im Namen drinsteckt, meint ihr, das weiß jeder, wo es auch zuzuordnen ist und was man damit verbindet.
Also für Deutschlandfunk braucht man eigentlich keine Glaskugel. Der Name ist der bekannteste Radioname nach wie vor in Deutschland. Der steht uns gut. 50 Jahre Tradition des Deutschlandfunks, über 50 Jahre heißt auch eine große Tradition in journalistischer Qualität, vor allem auch im öffentlich-rechtlichen Sinne von Qualitätsjournalismus. Das ist auch für uns ein ganz wichtiger Referenzpunkt. Und mit Nova ist ja schon auch ein Akzent für Neuigkeit, für Innovation gesetzt. Das sind im Grunde die zwei Pole, in denen wir stehen.
Jetzt ist es ja aber trotzdem auch irgendwie typisch menschlich, dass wir uns trotz der Gründe, die du gerade auch beschrieben hast, irgendwie doch ungern auch von Liebgewonnenem trennen. Das ist beim eigenen Namen bestimmt ziemlich ausgeprägt. Und das gilt, glaube ich, ja auch für etablierte Marken, weil man ja eben schon auch etwas hat, das viele Menschen auch mit diesem Markennamen auch verbinden. Bestimmte Eigenschaften, spezielle Werte. Wie sehr habt ihr das auch in diesem gesamten Prozess und im Vorfeld auch diskutiert?
Uns ist klar, und wir merken das jetzt auch so im Feedback in Social Media, dass viele natürlich auch den Wissensbegriff ganz hochhalten und wir ja selbst auch nicht zuletzt. Das ist für uns ein ganz wichtiger Inhalt. Wir haben die Wissensnachrichten, wir haben Formate wie Hörsaal, wir haben eine Stunde History, die natürlich auch, abgesehen nochmal von den vielen aktuellen Inhalten aus Forschung und Wissenschaft, für uns ganz wichtig sind. Die bleiben aber auch für uns wichtig. Gleichwohl war die Radio Wissen immer mehr als Wissen. Ja, wir haben zum Beispiel erzählende Formate, wir haben die 100. Ja, wunderbare Reportagen auch eben aus nicht im engeren Sinne Wissensbereichen. Und da war der Wissensbegriff immer zu eng. Und ich glaube, das haben die Hörerinnen und Hörer sehr genau gespürt. Insofern, also ich finde den neuen Namen so gut. Ich finde ihn so wichtig, gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, dass ich mich eigentlich ganz gut trennen kann. Und ich hoffe, das gilt für alle.
Wie ist das denn? Also wir haben gerade ja schon auch über die beiden Namensbestandteile Deutschlandfunk auf der einen Seite und Nova auf der anderen Seite gesprochen. Aber wenn du uns vielleicht nochmal so ein bisschen mit hinter die Kulissen auch nimmst, also wie geht man da vor? Am Anfang hat man wahrscheinlich ein leeres Blatt Papier. Deutschlandfunk stand da vielleicht schon drauf.
Da macht man Räucherstäbchen an.
Aber beschreib uns das doch mal. Gibt es da auch tatsächlich Testläufe? Sagt man irgendwann so einer eingeweihten Zielgruppe mal, das ist der Name. Wie findet ihr den oder wie seid ihr am Ende zu Deutschlandfunk und Nova gekommen?
Nein, wir waren also grundsätzlich der Auffassung, dass nicht immer der Chef die besten Ideen hat. Also ich glaube, so macht das aber auch keinen Laden, der irgendwie auf der Suche nach einem neuen Namen ist heute mehr, weil du ja wirklich wissen musst und auch gerne wissen möchtest, wie kommt ein neuer Name beim Publikum an. Darum geht's ja. Und da haben wir einfach erstmal ja, sehr, sehr viele Namen uns ausgedacht, wirklich. Also auch zum Teil verrücktes Zeug. Ja. Manches habe ich ja schon wieder vergessen, vielleicht ganz gut so. Und die Besten, die haben wir dann tatsächlich auch mit unseren Hörerinnen und Hörern in so kleinen Zielgruppengesprächen getestet, haben die bewerten lassen, haben uns einen Eindruck verschafft, was gut ist, was auch wirklich einfach ein schöner, gut klingender, auch im Radio gut klingender. Darf man nicht unterschätzen, das Thema. Es gibt auch tolle Namen, die klingen aber einfach nicht gut, wenn man sie ausspricht. Was da gut ankommt, was richtig ist, was uns auch irgendwo gerade in der Kombination mit Deutschlandfunk nicht im Weg steht und da keine krummen Assoziationen weckt. Und da sind wir gelandet. Deutschlandfunk Nova, das ist es.
Besteht nicht eigentlich auch ein bisschen die Gefahr, wenn jetzt alle drei Programme aus dem Hause Deutschlandfunk mit Deutschlandfunk im Namen auch beginnen, dass irgendwann die Hörer quasi das Deutschlandfunk gedanklich rauskürzen und nur noch von Nova sprechen?
Ja, aber das ist ja mit Namen so. Also ich denke, das weiß jeder. Da werden sich irgendwelche Formulierungen bilden, die vielleicht leichter sind, kürzer sind. Das können wir nicht vorwegnehmen. Wir werden on air immer Deutschlandfunk Nova in voller Länge gebrauchen, auch um klarzumachen, eben den ganzen Namen zu nennen und den Absender klarzumachen und wie die Leute dann damit umgehen, das wissen die selber am besten. Hauptsache ist, dass sie uns wiedererkennen und gerne hören.
Was ist eigentlich und war und vor allen Dingen auch jetzt noch für den weiteren Prozess ist denn euch bei der Namensumstellung eigentlich besonders wichtig gewesen? Auf welche Punkte habt ihr da besonders Wert gelegt?
Ja, klar, du guckst immer erstmal Wo in welcher Konkurrenz bist du? Gibt es den Namen schon im näheren Umfeld? Gibt es da Doppelungen? Das haben wir uns angeguckt. Klar wollten wir irgendwie auch schon von der Wortbedeutung Nova, neu, heißt auch neuer Stern, kommt ja so ein bisschen auch in der Astronomie vor, der Begriff für eine Sternengeburt. Das hat uns so schon mal vom symbolischen Umfeld ganz gut gefallen. Und dann wollten wir eben das, was uns immer schon stark gemacht hat bei D-Radio Wissen auch, also unsere Neugierde, unsere Innovationsbereitschaft, die wollten wir auch in den neuen Namen reinpacken. So steht dann eben Nova, glaube ich, auch ganz gut da.
D-Radio.
Wir sind mehr als nur Wissen.
Wissen ist Macht.
Fantasie ist wichtiger.
kann man Wissen ändern.
Könnt ihr nicht einfach mal alles so lassen, wie es ist?
Tun wir. Aus D-Radio Wissen wird Deutschlandfunk Nova. Der Rest bleibt. Versprochen. Ab Montag im Digitalradio über Satellit und natürlich auf deutschlandfunknova.de. Deutschlandfunk Nova. Es ist kompliziert, dazu guter Pop.
Deutschlandfunk Nova.
Oh, noch ein bisschen ungewohnt. Was sind Medien? Das funkende Medienmagazin.
Klingt aber gut, Herr Päder. Mhm. Nicht mehr lange, dann klingen wir genau so. Nur noch viermal schlafen. Ich habe schnell durchgezählt, beziehungsweise eigentlich fünfmal, falls ihr nochmal am Wochenende Mittagsschlaf mit einlegt.
Okay.
Aber dann
wenn
ist es
soweit.
Wenn ihr den
Podcast erst morgen hört, noch dreimal. Oder so.
Aus D-Radio Wissen wird Deutschlandfunk Nova ein bisschen gewöhnen, werde ich mich da noch dran müssen. D-Radio Wissen war ja auch irgendwie schön und es war auch kurz.
Ja, auf jeden Fall war es doch kürzer als Deutschlandfunk Nova. Und deswegen habe ich unseren Chef Ralf Müller-Schmied, als ich gestern mit ihm über den Namenswechsel und die Hintergründe der Umstellung gesprochen habe, auch gefragt, ob eigentlich das Türschild an seinem Büro jetzt eigentlich extra verbreitert werden musste, damit Deutschlandfunk Nova auch tatsächlich draufpasst.
Hast du mal nachgezählt? Bist du sicher?
Ehrlich gesagt, die Leerzeichen habe ich mitgezählt. Ich bin mir gar nicht sicher.
Also ich glaube, es passt noch auf die Tür. Aber das ist das Allerletzte, was wir machen. Wir gucken wirklich da überall, wo wir erstmal Kontakt zu unseren Hörerinnen und Hörern, zu unseren Usern haben, dass wir da alles stimmig haben. Da sind viele Kleinigkeiten zum Teil, auch wenn du in Twitter unterwegs bist, wenn du in Facebook unterwegs bist. Das sind Unternehmen, die ja unabhängige Zeitrechnung haben zum Teil auch. Also das alles synchron hinzukriegen, hat jetzt gut geklappt, aber ist eine Menge kleinteiliges Planen auch gewesen.
Und mal vom Namen abgesehen, also wir haben jetzt vorhin schon auch gehört, es ist alles ein bisschen frischer geworden, ein bisschen grüner, kann man glaube ich, oder
ist heller aufgefallen, grün. Ja,
ist mir
grün
aufgefallen,
ist besser.
Ist mir aufgefallen.
Wenn ich das sagen darf, also ich finde dieses Grün wirklich ganz wunderbar. Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich finde das sehr, sehr viel besser als vorher. Wenn du dir die Farben anguckst, die wir jetzt insgesamt über die drei Programme haben, also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur ist ja auch ein neuer Name. Und eben jetzt Deutschlandfunk Nova. Ich finde, das passt wunderbar zusammen. Wir haben dann auch noch eine neue Farbe, so ein Violettton, Purple. Und der steht für alle programmübergreifenden Inhalte. Den haben wir jetzt schon bei unserem Nachrichtenangebot DLF 24. Ich finde also diese neue Farbpalette wunderbar. Gerade im Netz ist sie sehr gut. Unterscheiden wir uns deutlich und haben trotzdem so einen gemeinsamen Farbklang.
Wenn wir jetzt mal den Namen abhaken und auch mal die Farbe abhaken. Was verändert sich denn sonst noch?
Die Schrift.
Okay, die Schrift haken wir auch ab. Und sonst?
Es ist wirklich so für uns, dass bei Deutschlandfunk Nova der neue Name erstmal unser Ziel war. Also wir wollten unbedingt eben, ich habe es eben beschrieben, diese zu starke Begrenzung, die wir bei D-Radio Wissen einerseits im Hinblick auf den Wissensbegriff gemerkt haben, aber auch mit der Abkürzung D-Radio, wo, wenn man ehrlich ist, doch nicht so ganz klar, was ist jetzt eigentlich der Absender, der hinter der Abkürzung steckt. Ich glaube, das ist mit Deutschlandfunk Nova jetzt wirklich geklärt. Da stehen wir sehr gut in der Familienbeziehung zu unseren beiden anderen Programmen. Was die Programminhalte angeht, also was vor allem auch unsere Qualität, unsere Art Recherche zu machen, unsere Art Musik zu spielen, die nicht irgendwie durch einen Algorithmus programmiert ist, sondern wirklich aus einer guten Musikredaktion ausgesucht ist, das wird alles bleiben. Also wahrscheinlich wirst du, wenn du die Radio-Wissen-Hörer bist und das nicht mitbekommen hast, dass es anders heißt, dich immer noch im selben Programm zu Hause fühlen. Trotzdem wollen wir ein paar Akzente setzen jetzt im Laufe des Jahres. Wir werden auf jeden Fall das Abendprogramm ausbauen. Wir wollen da gerade aus Berlin nochmal einen Akzent setzen. Da haben wir ein Funkhaus auch, also wo jetzt Deutschlandfunk Kultur hauptsächlich sendet. Und wir werden mit Deutschlandfunk Nova dort eben auch am Abend Programm machen und möchten da insbesondere so mit dem Blick aus der Hauptstadt Themen setzen, die für ein jüngeres Publikum in ganz Deutschland interessant sind. Also da wird es dann schon wirklich gute Gründe brauchen, wenn du sagst, abends ich gehe weg und höre nicht Deutschlandfunk Nova.
Zum Beispiel eine Stunde, jeden Werktag ja gleiche Zeit.
Das bleibt,
20 Uhr
also
bis
das
21 Uhr.
Bleibt in der Tat dann erhalten. Also diese Special Interest Formate, die eine Stunde, die bleibt. Die ist auch sehr erfolgreich, was mit Medien gehört dazu. Aber eben auch eine Stunde History, eine Stunde Liebe, eine Stunde Film, eine Stunde Musik. Das sind ganz starke Formate, die wir auch dann eben, was die Podcast-Verbreitung angeht, eben in Zukunft weiter so stark machen wollen wie bisher. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wir sind ausschließlich digital verbreitet, haben keine UKW-Verbreitung. Was für uns aber auch nicht schlimm ist und wie gut das funktioniert, sehen wir auch daran, dass wir als einziges Nicht-UKW-Programm in die Radio-MA reingekommen sind. Und das zeigt für mich immer wieder ganz deutlich, dass die Leute eben schon nicht mehr nur im UKW-Radio hören, sondern dass sie Radio hören über Podcast, über Webstream, über DAB+. Und überall da wollen wir auch mit Deutschlandfunk Nova sein.
Wenn wir noch einmal auf die Online-Seite auch schauen, also im Design merkt man es ja seit heute schon. Du hast auch vorhin schon angedeutet, man muss die ganzen Social-Media-Kanäle bedenken, auch die verschiedenen Kleinigkeiten, die man da berücksichtigen muss. Auch für mich jetzt als User, als Hörer ganz praktisch. Also wenn ich jetzt bislang D-Radio Wissen bei Twitter, bei Facebook gefolgt bin, muss ich da jetzt irgendwas manuell umswitchen oder auch einen Podcast-Feed neu abonnieren? Oder macht ihr das alles für mich?
Nee, das machen wir alles für unser Publikum. Das ist kein Problem. Ich kann eine Neuigkeit noch mitteilen. Mhm. Wir sind jetzt auch in Instagram, was ich extrem spannend finde, weil Instagram ist ein so visuelles Medium, dass es für Radiomacher eine enorme Herausforderung ist. Aber ich bin total gespannt, wie wir das hinkriegen, und ich kann versprechen, es wird richtig gut. Also die ersten Bilder sind schon da, und ich bin gespannt, wie die Community das aufnimmt. Insgesamt möchten wir noch einen Aspekt, den wir bisher schon drin hatten, aber nochmal besonders verstärken. Das ist wirklich der Dialog in Social Media. Also wir haben ja viele Jahre, als wir angefangen haben, so lange gibt es uns ja noch nicht, aber am Anfang stark gesehen, naja, wenn ein Thema gut läuft in Social Media, dann Daumen hoch, Daumen runter, dann guckt man ein bisschen, wie kommt das beim Publikum an. Das ist eigentlich vorbei oder es ist zu wenig. Also wir möchten gerne da wirklich gemeinsam mit der Community auch Themen entwickeln oder anders gesagt Themen, die uns in Social Media begegnen, dann eben auch ins Programm holen. Das wird ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Zukunft für uns sein.
Vielleicht zum Schluss, was würdest du denn D-Radio Wissen an Abschiedsworten mit auf den Weg geben und was wünschst du dir für Deutschlandfunk Nova?
Also D-Radio Wissen bleibt, wie es ist. Es hat jetzt nur einen wunderbaren Namen, und für Deutschlandfunk Nova wünsche ich mir eigentlich, dass es diese Erfolgsgeschichte von D-Radio Wissen weiterschreibt.
Sagt Ralf Müller-Schmidt. Vielen Dank für die Informationen zum Namenswechsel von D-Radio Wissen zu Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das konferierende Medienmagazin.
Es gibt nur wenige Konferenzen, die so ein krasses Verhältnis zwischen den großen Namen auf der Bühne und der kleinen Zahl ihrer Besucher haben. Und dieses Jahr war unter anderem Thomas Leif dabei, der Chefreporter des SWR-Fernsehens in Mainz, früher Vorsitzender beim Netzwerk Recherche. Es war auch dabei Roland Tichy, der mit Tichys Einblick ja ein recht umstrittenes Netzmagazin betreibt. Oder auch Craig Silverman, einer der Gründer von BuzzFeed Kanada und heute Medienredakteur bei BuzzFeed News. Und es ist am Ende trotz der großen Namen eine recht familiäre Veranstaltung. 120 Gäste gerade mal.
Wir sprechen über den Frankfurter Tag des Online-Journalismus. Das ist eine kleine, aber feine Konferenz über den Medienwandel. Sie findet jedes Jahr im Hessischen Rundfunk in Frankfurt statt. Und diesmal war das Motto Journalismus in der Glaubwürdigkeitskrise. Moderiert hat die Konferenz in diesem Jahr Dennis Horn. Und Dennis, wie oft ist der Begriff Fake News gefallen?
Ach, irgendwie immer noch zu oft, finde ich. Wobei ganz witzig war, also alle, die ihn genutzt haben, haben sich auch gleich davon distanziert und haben gesagt, so gut ist dieser Begriff gar nicht, weil er so viel vermengt. Also von Propaganda über fehlenden Kontext bis zu einfachen handwerklichen Fehlern. Und dieser Begriff ist so alles und nichts, ne? Und alle Redner haben gesagt, sie mögen diesen Begriff nicht. Kann ich verstehen.
Welchen Stand bescheinigen Sie denn dem Journalismus?
Es kommt darauf an, wen du fragst. Also die Eröffnung hat Manfred Krupp gemacht, der HR-Intendant. Der hat an diesen Titel der Veranstaltung Journalismus in der Glaubwürdigkeitskrise direkt erstmal ein Fragezeichen gemacht.
Sie sprachen vorhin an, wir sollten ein bisschen auf die Fakten gucken. Haben wir ganz, ganz viele Umfragen, die beispielsweise für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen, die Werte für die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben sich in den letzten 10 Jahren so gut wie überhaupt nicht verändert. Da haben wir Studien des WDR, Studien des NDR, Studien des BR, einen HR-Trend. Wir haben sogar jetzt gerade vor wenigen Tagen eine neue Studie der Uni Würzburg gekriegt. Diese Studie sagt, das Vertrauen in die Medien ist in Deutschland so groß wie seit 15 Jahren nicht mehr.
Da muss man dabei aber sagen, dass es gleichzeitig ja Studien gibt, laut denen auch das Misstrauen noch steigt. Also man kann vielleicht sagen, das Publikum legt sich fest, ob es den Medien traut oder nicht. Und mehr Leute trauen ihnen, aber nicht alle. Es gab Kritik außerdem, das Relevanzsystem habe sich zu sehr geändert. Das sagt zum Beispiel Dimut Röther, die mal Redakteurin für ARD aktuell war, heute verantwortliche Redakteurin bei EPD Medien. Zu wenig Schwarzbrot, zu viel Emotion. Der Ansicht war auch Thomas Leif, den ihr in der Anmoderation erwähnt habt. Die bescheinigen den Medien beide eine zu große Erklärungsarmut, ein zu starkes Emotionalisieren, was in Teilen mit Sicherheit auch mit den Mechanismen in sozialen Medien zu tun hat, wo Emotionen ja besonders gut funktionieren.
Es gibt ja aber auch gerade in letzter Zeit sehr viele Schwarzbrotprojekte, um es mal so zu sagen, um dieses schöne Wort nochmal zu benutzen. Seit Falschmeldungen so ein großes Thema sind ja mehrere Projekte gestartet worden, um dagegen anzugehen. Deren Macher waren auch dabei. Was haben die erzählt?
Ja, das war ganz spannend. Also Frederik Richter hat für Korrektiv gesprochen, die ja den Faktencheck für Facebook machen. Patrick Gensing war da, der den Faktenfinder für ARD aktuell leitet. Und Stefan Primps, der im Bayerischen Rundfunk das Thema Verifikation angeht. Und gerade die Suche nach Fakten bei Korrektiv und bei der Tagesschau, das fand ich interessant. Die sind alle noch recht frisch dabei. Ich habe aber rausgehört, dass das Thema Fake News nicht so die Größe hat, die es in der Debatte manchmal zugeschrieben bekommt. Also Frederik Richter hat für Korrektiv gesagt, dass was dort bisher an Inhalten aufgelaufen ist, die von den Nutzern gemeldet wurden, das sei bisher völlig irrelevant und nichts von dem, was man überhaupt unter politischen Fake News einsortiert. Und ich hatte auch mal mit David Schraven von Korrektiv gesprochen, der mir sagte, da laufen bisher so 30 Inhalte am Tag auf. Also das ist nicht so viel. Und Patrick Gensing von ARD aktuell sagte, dass die Inhalte, um die es da geht, sehr stark regional eine Rolle spielen. Also regionale Fake News, klein für einzelne Orte und bisher nicht so diese Dimension haben, die wir manchmal befürchten im Jahr vor der Bundestagswahl. Und was hier interessant war, dass aus Sicht von ARD aktuell dieses reine Faktenprüfen eigentlich nicht ausreicht.
Wenn man nun gezielte Falschmeldung identifiziert und sie als relevant erachtet und sie richtig stellt, dann ist das schon mal gut. Das ist meiner Ansicht nach aber genau der halbe Weg, denn solche Fake News sind Symptom von etwas. Sie sind Teil von, zumeist Teil von irgendwelchen Propagandastrategien. Also die tauchen ja nicht einfach nur so auf, sondern es gibt einen Grund, weshalb die auftauchen. Und deswegen beschäftigen wir uns beim Faktenfinder auch damit, warum es solche Fake News gibt, warum Verschwörungstheorien so populär sind. Wir wollen versuchen zu erklären, was dahinter steckt, also was die größere Erzählung ist. Wir wollen einordnen sozusagen.
Also politische Einordnung, Medienkompetenz, Zusammenhänge erklären, mehr als das reine Widerlegen von Falschmeldungen. Das ist auch das Ziel beim Bayerischen Rundfunk. Stefan Primps versucht da, dieses Wissen um den Umgang mit Fakten im Netz im ganzen Haus zu implementieren, also Mitarbeiter fit zu machen. Und er hat da zwei interessante Beispiele genannt, nämlich, dass es da auch um die Mitarbeiter in so Redaktionen geht wie der Religionsredaktion, die sich mit dem Islam unter anderem beschäftigt, damit in der Erweiterung auch mit Islamismus, einem Feld, in dem es auch immer wieder Bilder und Videos gibt, die zu verifizieren sind. Oder die Gesundheitsredaktion. Stefan Primps sagt, man glaube gar nicht, wie viele Falschmeldungen in diesem Bereich in Umlauf sind. Und das kennt man ja zum Teil sogar, zum Beispiel bei Inhalten aus der Feder von Impfgegnern oder anderen Bereichen. Das war spannend. Und für die Teilnehmer beim Frankfurter Tag des Online-Journalismus gab es dann auch gleich selbst moderne Medienkompetenz to go in ein paar Workshops. Also wie funktionieren Bots? Da sind die Teilnehmer richtig in die Tiefen der Technik abgestiegen, bis in den Quelltext. Ein Faktencheck-Workshop gab es einen zur Frage, wie man das Vertrauen der Nutzer zurückgewinnt. Das dann also so als praktischer Part der Veranstaltung.
Der Frankfurter Tag des Online-Journalismus. Dennis Horn hat ihn moderiert und berichtet uns davon. Gleich auch noch von Craig Silverman, einem der Macher von BuzzFeed News, der nochmal ein ganz paar konkrete Tipps zum Umgang mit Falschmeldungen im Netz gegeben hat. Und wie die aussehen, das klären wir gleich hier bei D-Radio Wissen. Was mit Medien? Das korrigierende Medienmagazin.
Wir blicken weiter auf den Frankfurter Tag des Online-Journalismus in dieser Woche. Thema dort: Journalismus in der Glaubwürdigkeitskrise. Passt ja auch zu unserer Anti-Fake-News-Taskforce, die wir Woche für Woche für euch hier an den Start bringen. Und wir leben ja im Zeitalter von Social Media und da dringt auch immer das besonders gut durch, was die Menschen aufwühlt. Das sind dann manchmal eben auch Gerüchte oder Falschmeldungen, aber es sind selten die Korrekturen. Damit die durchdringen, muss man sie gut machen.
Und wie das geht, das ist ein Thema für Craig Silverman. Er ist Medienredakteur für BuzzFeed News, gehört zu den Gründungsredakteuren von BuzzFeed in Kanada und war auch einer der Gründer von Emergent Info. Das ist ein Projekt gegen Gerüchte im Netz, so eine Art Echtzeit-Tracker für Gerüchte, die gerade so unterwegs sind. Und er hat sich per Skype aus Toronto zugeschaltet beim Frankfurter Tag des Online-Journalismus.
Und das Interessante dabei ist, dass wir uns mal dann auch anhören, was er zu sagen hat. Dennis Horn für die Radio Wissen, was hat er gesagt?
Also Craig Silverman hat erst nochmal das System Fake News analysiert. Also zum Beispiel, dass es Machern von Gerüchten und Falschmeldungen gar nicht immer um den Inhalt geht, sondern oft auch darum, Geld zu machen, richtig zu verdienen. Und zwar über die Werbebanner, die dann auf den Seiten zu finden sind. Menschen verdienen da also am vielen Traffic und den schießt Facebook mitunter noch in die Höhe, weil auch dort emotionale, aufregende, sensationelle journalistische Inhalte wesentlich besser durchkommen. Craig Silverman ist da auch nochmal auf den psychologischen Aspekt eingegangen, nämlich dass Menschen sich nicht dafür interessieren, dass es nicht wahr ist, was sie da gerade gesehen haben, Inhalte dann selbst teilen, wenn sie es eigentlich besser wissen. Also das war interessant, all diese Punkte nochmal so gut zusammengefasst auf einen Blick zu sehen, dass es eben nicht nur die großen Propaganda-Fake News gibt und sich das alles nicht so einfach erledigt, wenn man einfach nur Fakten dagegen hält.
Craig Silverman hat ja auch gleich Tipps mitgegeben, wie man mit Korrekturen und Klarstellungen stattdessen umgehen sollte. Wie sehen die denn aus?
Ja, das war der Erfahrungsschatz der BuzzFeed-Newsmacher, der da eine Rolle spielt. Und das waren im Kern 4 Tipps, die gehen wir mal durch. Also erstens immer gegen den Inhalt vorgehen, nie gegen die Person, die eine Falschmeldung in Umlauf gebracht oder weiterverbreitet hat. Denn die Leute, die das tun, hängen zu sehr an diesen Inhalten. Und wenn sie selbst dumm genannt werden oder angegriffen werden, dann bewirkt es das Gegenteil. Dann eine Geschichte erzählen. Die meisten Widerlegungen, die uns bisher so begegnen, sind komplett über die Fakten aufgezogen, über den Faktencheck. Wir wissen aber im Journalismus mittlerweile ja, wie wichtig Storytelling sein kann. Und dazu rät Craig Silverman jetzt auch, wenn es um Korrekturen und Klarstellungen geht. Drittens die richtigen Quellen suchen. Die Leute, die wir mit Korrekturen und Klarstellungen erreichen möchten, trauen uns oft nicht, unseren Quellen genauso wenig. Also sagt Craig Silverman, sucht euch die Quellen, die vielleicht auf derselben politischen oder ideologischen Linie liegen wie die Leute, die wir erreichen möchten. Denn im Zweifel vertrauen die den Quellen dann noch ein Stück mehr als der Korrektur an sich. Und viertens mit der Korrektur aufpassen, dass man nicht immer und immer wieder dabei das ursprüngliche Gerücht wiederholt. Selbst wenn es die Korrektur ist, es gibt einen Zusammenhang dazwischen, wie oft man Dinge wiederholt und wie sehr die Leute das dann glauben. Also je öfter das passiert, die Wiederholung, desto eher glauben die Leute das, selbst wenn es offensichtlich falsch ist. Also es kommt allein auf die Zahl der Wiederholungen an. Das heißt, positiv formulieren, das Thema in eine andere Richtung drehen, konstruktiv voranbringen, ohne ständig das ursprüngliche Gerücht, die ursprüngliche Falschmeldung noch einmal und noch einmal zu zitieren.
Sagt Dennis Horn. Er hat den Frankfurter Tag des Online-Journalismus in dieser Woche moderiert. Was mit Medien? Das Medienmagazin von D Radio Wissen, soon to be known as Deutschlandfunk Nova. Eine ausgezeichnete Wahl.
Willkommen im Megawahljahr, kann ich dazu nur sagen. Die Niederlande, die haben schon abgestimmt. Frankreich geht in die Stichwahl. NRW wählt in ein paar Wochen und im Herbst, da ist die große Bundestagswahl. Eins, das konnten wir in den letzten Monaten vermehrt feststellen, traue keiner Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast.
Oder stimmt das am Ende etwa doch nicht? Wir wissen es nicht. Es ist ja ein bisschen problematisch mit den Prognosen, zumindest in der Berichterstattung. Aber wie ist denn da eigentlich die Realität? Da bräuchte man ja so eine Art Realitätscheck. Ein neues Projekt will sich genau mit dem Thema Wahlumfragen beschäftigen. Signal und Rauschen heißt es. Und ihr findet es unter signalundrauschen.de.
Und in der Selbstbeschreibung dort heißt es, Wahlumfragen verändern Politik, aber wem nützen sie? Bei Signal und Rauschen prüfen wir Prognosen, berechnen neue Modelle und beschreiben das Business dahinter. Hinter dem Wir steckt unter anderem Christian Fahrenbach. Er arbeitet als freier Journalist in New York, unter anderem für die Krautreporter und ist jetzt live bei Daniel. Oh, ein Wunder in New York. Deswegen auch nochmal aus Deutschland. Hallo Christian.
Hallo.
Christian, signalundrauschen.de ist euer Projekt, was ihr gestartet habt. Das ist eine Art Fachpublikation, die aber auch für jedermann zugänglich sein soll. Warum habt ihr gesagt, oh, das Thema Wahlumfragen, das müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Da braucht man so eine Art Bildblock dafür.
Also wir sind zwei Gründer, Dominik Wohnig und ich, und wir haben beide den Wahlkampf in den USA begleitet, mehrmals. Ich war jetzt dreimal hier bei den letzten drei Wahlen und da haben wir das gesehen, wie wichtig das hier ist. Und haben erlebt, dass es hier Projekte gibt, die sehr stark darauf schauen, wie die Umfragen funktionieren. Und dass es aber sowas vielleicht für Deutschland nicht gibt. Und da haben wir gedacht, es würde sich lohnen zu schauen, wie funktionieren diese Umfragen, wie kommen die zustande, gibt es vielleicht auch bessere Modelle in Deutschland, wie funktionieren diese Institute. Und wir haben auch gemerkt, wir als Journalisten wissen da gar nicht so viel drüber und haben uns das dann jetzt eben zur Aufgabe gegeben, sozusagen uns selbst aufzuschlauen und auf diese Expedition auch dann die Leser mitzunehmen, weil es eben einfach sehr viele Punkte gibt, in denen man sagen kann, Mensch, Umfragen verändern wirklich Politik.
Was sind so die größten Missverständnisse, die man um das Thema haben kann?
Also einmal, dass Umfragen sehr genau sind. Das, wir haben ja dieses Bedürfnis, dass wir gerne wissen, wie viel Zehntel eine Umfrage richtig ist. Und vielleicht manchmal gibt es Umfragen mit einem 0,5% am Ende. Aber die Umfragen haben eigentlich immer so eine Schwankungsbreite, weil eine Umfrage natürlich nicht die ganze Bevölkerung befragt, sondern nur 1000 Leute, dann wird es so hochgerechnet. Und dann gibt es einige Probleme, die damit zu tun haben. Das ist so ein, und auf diese Probleme schauen wir, das ist so ein Themenkomplex. Und ein zweiter Komplex ist, dass es ja jetzt gerade in letzter Zeit dieses Gerücht gibt oder diese öffentliche Meinung gibt, dass Umfragen so wahnsinnig ungenau sein oder beziehungsweise so viele Fehler in der Vergangenheit gemacht hätten. Also es gibt ja immer, ja, beim Brexit lagen alle falsch und Donald Trump hat auch keiner vorhergesagt. Aber in beiden Fällen kann man sagen, dass das so nicht stimmt. Also Brexit ist sowieso ein Einzelfall und ein Sonderfall, weil es eine einfache Frage war, wo man einfach auch bei den Meinungsforschern nicht auf Vergangenheitswerte so stark sich zurückberufen kann und schauen kann, wie war das früher. Und beim Thema Donald Trump ist es tatsächlich so gewesen, dass für die landesweite Abstimmung vorhergesagt wurde, dass Hillary Clinton vorne liegen wird, ungefähr 3-3,5%. Und am Ende lag sie ja landesweit 2,5% vorne. Das ist eigentlich eine sehr genaue Umfrage. Und genau sowas haben wir jetzt auch in den Niederlanden und beim ersten Wahlgang in Frankreich auch gesehen. Das war schon sehr präzise und es ist einfach eine falsche Vorstellung.
Wenn man sich das jetzt auch nochmal anschaut, hast du vielleicht nochmal so für so ein Beispiel für eine Geschichte, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, was einem auf signalundrauschen.de jetzt erwartet oder künftig erwarten wird?
Also im Moment eine Geschichte, die wir haben, ist ein Interview mit dem CEO von Ipsos. Das ist ein ganz großes Meinungsforschungsinstitut, was auch weltweit operiert und dem wir auch eben genau diese Fragen gestellt haben. Also wie ist das beim Brexit gelaufen? Da hat er uns zum Beispiel gesagt, beim Brexit war es tatsächlich so, dass sie am Tag selber Zahlen hatten, die für Leave gesprochen haben, aber sie haben im Meinungsforschungsinstitut intern diesen Zahlen nicht geglaubt. Sie haben gedacht, es würden doch mehr Leute zur Wahl gehen, beziehungsweise sie hatten eine andere Annahme, wie viele Leute zur Wahl gehen. Also sie hatten falsche Korrekturfaktoren zum Beispiel. Und allein das ist ja schon mal was Spannendes zu sehen, okay, wie wird eigentlich aus dem, was diese Umfragen, was die Menschen den Umfragen sagen, dann tatsächlich die veröffentlichte Umfrage? Und das wäre auch so vielleicht noch eine zweite Geschichte, auf die wir schauen. Wir gucken jede Woche, wie verändern sich die Umfragen, aber auch, was bleibt davon? Also es ist gar nicht so wichtig, am Ende immer auf die einzelnen Prozentzahlen zu schauen, sondern zu gucken, gibt es denn jetzt einen langfristigen Trend, der vielleicht für die SPD spricht? Und wir haben es uns auch zur Aufgabe gemacht, da über diesen Umweg auch immer noch mal so ein bisschen Politik mit reinzuschummeln. Also in diesem Wochenformat, was ist jetzt diese Woche neu in den Umfragen, haben wir unten drunter auch immer einen Absatz, was wirklich wichtig ist, wo wir einfach schauen, wie die Parteien auf das wichtigste politische Ereignis der Woche reagiert haben. Was sagen die zur Frankreich-Wahl oder zum Türkei-Referendum, sodass man eben nicht nur dauernd auf die Umfragezahlen schaut, sondern eben auch noch ein bisschen was über die Parteien selber mitbekommt.
Für wen macht ihr das denn? Ist das extra eher so für Journalisten, die so in ihrer täglichen Arbeit dann so ein bisschen durch euch als Fachjournalisten Expertise ergänzt bekommen? Ist es für Daten-Nerds? Ist es für Politikinteressierte? Ist es für den ganz normalen Nutzer? Wie versteht ihr das Projekt?
Ich denke, es sind auf jeden Fall Politikinteressierte, die da häufiger drüber stolpern werden. Aber wir wollen auf jeden Fall Inhalte bereitstellen, die einfach allen Menschen helfen und allen Lesern helfen, dieses Themengebiet ein bisschen besser zu verstehen. Denn wenn man es nicht versteht, ist man einfach natürlich auch anfälliger für Schlagzeilen und für bestimmte Skandale. Es gibt zum Beispiel Institute, die gerne mal eher auch auf eine Schlagzeile zuschreiben. Also das sind dann solche Sachen wie SPD erstmals unter 30% oder Grüne ganz nah an der 5%-Hürde, wo man sich so fragt, ja, stimmt das jetzt so und was können diese Umfragen eigentlich insgesamt? Wir wollen das für die Leute schreiben, klar, die auch ein Interesse im politischen Betrieb daran haben. Das heißt also, wenn wir jetzt zur heißen Phase der Bundestagswahl kommen, dass es eben auch täglich aktualisiert wird. Wir haben selber auch ein Modell, wo wir in die Vergangenheit schauen. Wie haben die Institute in der Vergangenheit die Wahlen vorhergesagt? Kann man daraus vielleicht ableiten, dass es sowas wie so einen Hauseffekt gibt und ein Institut immer eine Partei zu hoch bewertet zum Beispiel? Und dass wir dann selber schauen, okay, hier ist es, was wir eigentlich glauben, wo das Rennen gerade steht. Das ist so das Zweite. Also es ist auch so ein bisschen ist es durchaus für die Politik-Nerds und wir haben dann auch so Empfehlungen über tolle Bücher, US-Seiten und so weiter.
Ihr habt noch so einen roten Button, unterstützt uns.
Genau.
Wollt ihr unser Geld haben, oder?
Ja, wir haben schon Geld bekommen. Wir haben eine Förderung bekommen vom MIZ Babelsberg, dem Medieninnovationszentrum, was es uns erlaubt, eben dieses Projekt auf jeden Fall anzustoßen, was super ist. Und bei Unterstütz uns haben wir uns vor allen Dingen auch als Journalisten selber mal die Aufgabe gegeben, wir wollen selber mal sehen, wie hart das ist, Geld zu verdienen am Markt. Und das ist zusammen mit einer Webseite, einer Plattform, die heißt Steady. Steady ermöglicht es, dass Unterstützer monatlich in verschiedenen Paketen eine Seite unterstützen können. In unserem Fall ist es so, es gibt eine Unterstützung von 2,49. Also das ist nur, wenn man uns nett finden möchte, uns ein bisschen Geld geben möchte. Und 2,49, weil am 24.09. die Wahl ist. Also da haben wir dann auch irgendwie ein bisschen rumgenerdet. Dann gibt es 6,72. Das ist das mittlere. Da kriegt man einen Newsletter und bekommt schneller die Nachricht, wenn es eine neue Umfrage auf der Seite gibt. 6,72, weil das die schwarz-rote Koalition im Moment ist, 67,2%. Und dann gibt es so ein Politik-Insider-Ding, wo Dominik Wohnig, also der Co-Gründer, in Berlin sich auch mit den Leuten treffen kann, wo wir die Idee haben, dass wir schauen wollen, ob es uns gelingt, so einen Politik-Insider-Stammtisch aufzubauen rund um die Marke. Und die kostet 31,50 im Monat, weil es im Moment 315 Sitze im Bundestag für die Mehrheit reichen.
Ah, ich hätte mir noch gewünscht, einen 42-Euro-Tarif. Aber über den Sinn des Ganzen haben wir jetzt ja gesprochen. Signalundrauschen.de ist die Adresse und da sage ich Christian Farnbach, herzlichen Dank, dass du das Projekt uns vorgestellt hast. Wir werden es in den kommenden Wochen und Monaten, nicht nur bis zur Bundestagswahl, auf jeden Fall uns genauer anschauen. Herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Herr Pähler.
Ja.
Das war's für heute schon wieder.
Das ging ziemlich schnell.
Das ging wirklich flott heute um, aber wir haben auch wirklich sehr viel gelernt, gerade was so die Lokalität angeht von Fake News oder auch von der Sinnhaftigkeit von Umfragen und so, dass man sie doch nicht ganz abschreiben sollte. Wieder was gelernt.
Ja, und wir müssen uns auf jeden Fall lernen, dass wir ab nächster Woche Deutschlandfunk Nova sagen dürfen, müssen, wie auch immer.
Mal 5 Euro ins Phrasenschwein oder so.
Wenn man Radiowissen sagt?
Ich war ja, also irgendwie unabsichtlich.
Auf ja, jeden das wäre toll, das machen wir.
Und was gibt's denn nächste Woche?
Ach, ganz spannende Sachen. Das verraten wir dir noch nicht.
Echt nicht?
Mm-mm.
Ah, Dennis und du, ihr seid am Start. Ich freue mich drauf. Ich mache eine Woche Urlaub und dann hören wir uns spätestens in 2 Wochen wieder zur großen Republika-Sause.
Ja.
Wenn ihr auf der Republika seid und so ein kleines Meet and Greet machen wollt. Christian ist da, ne?
Ja.
Ich bin auch da. Herr Pähler, bist du da?
Nein, ich bin nicht da.
Gut, alles
aber ich habe mich schon darauf vorbereitet, das kann ich verraten. In der nächsten Sendung werden wir uns darauf vorbereiten.
Sagt gerne Bescheid, dann machen wir ein kleines Meetup. Wenn ihr das hört, twittert einfach mit uns. Aber ich bin unter @fine zu finden, Herr Pähler unter @herrpähler. Und du bist Christian Farnbach, bist unter C. Farnbach?
C. Farnbach, ja.
C. Farnbach. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.